Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, zehnmal deutscher Meister.
Der Kloppi, weit, weit nach vorne, auf Uri, gewinnt das Kopfballduell zu Druschki, der kann ihn überhaupt schießen, Tor!
Hallo, herzlich willkommen zu Chemisches Element, der Podcast. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir sind bei unserer vierten Episode und die steht erstmals nur unter einem Thema. Das hat einen aktuellen Aufhänger, der aber eigentlich schon sehr lange zurückliegt. In der vergangenen Woche haben wir 70 Jahre Meisterschaft gefeiert, nämlich die erste Meisterschaft der BSG Chemie Leipzig, die sich ja oftmals sonst über die 64er Meisterschaft definiert, aber da war doch noch etwas vorher. Es gab im Zuge der dieses Jubiläums eine wirklich tolle Initiative, die aus den Reihen der Fans gestartet ist und die dann auch den Verein erfasst hat, und so wurde dieses Jubiläum in verschiedenen Kanälen virtuell und auch mit Printpublikationen gewürdigt. Und darüber möchten wir jetzt sprechen mit ein paar Menschen, die da in der ersten Reihe standen, die da mitgemacht haben, die die Initiative ergriffen haben, die recherchiert haben, in Archive abgestiegen sind. Und ja, ich denke, am Ende ein wunderbares Jubiläum, eine wunderbare Jubiläumsfeier mitgestaltet haben. Hier mit dabei sind Alex, Max und Jonas. Und ich bin Bastian, das würde ich auch noch kurz sagen, damit wir bei den Namen nicht zusammen, nicht durcheinander kommen. Normalerweise moderiert ja Jonas unseren Podcast. Diesmal ist er aber viel zu tief drin im Thema und muss hier auch unbedingt befragt werden. Und deshalb haben wir heute mal die Moderatorenrolle geändert.
Und du hast es auch schon viel besser gemacht als ich. Du hast dich nämlich selbst vorgestellt. Das vergesse ich nämlich jedes Mal.
Wichtiger Punkt. Ja, wir schreiben uns das mal irgendwo auf und dann so eine Blanko-Anmoderation. Ja. Aber lasst uns gerne jetzt gleich einsteigen mit dem Thema. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und das ist hier eine ganz neue Runde. Und wir haben uns teilweise auch noch gar nicht gesehen. Beziehungsweise ich habe die drei, die jetzt hier dabei sind, alle noch nicht in Real Life getroffen, sondern ausschließlich virtuell. Und da kommen wir eigentlich auch schon zur ersten Frage. Wir haben ja gerade eine besondere Zeit mit der Corona-Pandemie, wo das alles irgendwie schwierig und kompliziert ist. Vielleicht könnte ja Alex mal kurz erzählen, wie die Idee entstanden ist, dieses Jubiläum zu feiern und aus dieser kleinen Idee dann doch eine große Aktion geworden ist. Was waren die Anfänge, Alex?
Die Anfänge dafür waren eigentlich, als jemand so im Jahreswechsel herum den Impuls dafür geliefert hat und festgestellt hat, ey Moment, 2021, da jährt sich dieses Jubiläum, also die Meisterschaft von 1951 zum 70. Mal. Und dadurch, dass es ja die Meisterschaft ein Thema ist, was eher stiefmütterlich behandelt wurde, wurde das einfach als Anlass genommen, sich mal etwas intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Hintergründe zu recherchieren und der ganzen Thematik einen würdigen Rahmen zu verleihen. Ursprünglich, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, das war so Ende Januar, Anfang Februar diesen Jahres, hatten wir auch noch die Hoffnung, dass es am 20. Mai oder um den 20. Mai herum zu einem Spiel kommt oder kommen könnte, dass sich die Corona-Lage nochmal entspannt. Heute sind wir alle schlau und wissen, dass es leider nichts geworden ist. Aber ursprünglich stand eben die Idee im Raum, dieses ganze Jubiläum mittels eines eigenen Flyers anzugehen, der dann an den Stadiontoren verteilt werden sollte. Genau, und im Laufe der Zeit hat sich dann eben, als ich abzeichnete, dass es nicht möglich ist oder nicht möglich sein wird, hat sich das immer mehr verlagert in Richtung eines Sonderhefts, was erscheinen soll oder jetzt halt auch in den kommenden Tagen erscheint, mit dem Fünfeck und den größten Impuls, sage ich jetzt noch, oder eine ganz neue Dimension hat es nochmal angenommen, dieses ganze Projekt, als wir dann auch aktiv auf den Verein zugegangen sind und geguckt haben, ey, was kann man da machen, und mit dem Medienteam auch auf jeden Fall offene Ohren gefunden haben, die mit sehr guten Ideen diese ganze Kampagne, dieses ganze Projekt noch unterstützt haben, wo wir dann am Ende, ich finde, ein sehr gutes Resultat abgeliefert haben.
Also ist die Idee entstanden aus der Fanszene heraus und man hat einfach dann geschaut, wer kann da mitmachen, und frühzeitig auch den Verein ins Boot geholt, und so ist dann das entstanden, was entstanden ist. Max, wie war das denn bei dir? Wann hast du davon erfahren und wie bist du dazugekommen in diese Gruppe?
Ich wurde von Alex, glaube ich, sogar abgeholt für das Projekt, weil ich schon den ein oder anderen Artikel in irgendwelchen Veröffentlichungen geschrieben habe. Wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, und hatte dann auch Lust drauf, weil ich tatsächlich gar nicht so viel wusste über die Meisterschaft 1951. Und das war ein ganz guter Punkt, sich da einzuarbeiten, und damit, es hat sehr viel Spaß gemacht dann im Endeffekt auch, und man hat sehr, sehr viel gelernt. Genau.
Jonas, an welcher Stelle bist du denn dann eingestiegen?
Bei mir war das, ich glaube, es kam bei uns in der Gruppe, hat jemand gefragt, ob da Bock besteht, also auf Twitter. Und dann habe ich mich da eine E-Mail geschrieben, glaube ich, oder meine E-Mail-Adresse wurde weitergegeben, dann hat Alex mich angeschrieben und dann haben wir uns getroffen. Ja. Ich glaube, das ist die Kurzversion.
Ja, wie habt ihr euch denn dann organisiert? Wie seid ihr zusammengekommen? Jonas, mach mal gleich weiter.
Wir haben uns im Park getroffen, glaube ich, das erste Mal. Also, und dann irgendwie drüber gequatscht, was es so viele Ideen gibt. So von Plakataktionen, Aufkleber, Texte schreiben für diesen Flyer halt. Und das ein bisschen aufgeteilt und hat angefangen, in die Recherche zu gehen. Also ich habe dann zum Beispiel, was ich auf jeden Fall hier erwähnen möchte, also mich bedanken möchte, also ich habe halt die Fußballwochen durchgeackert. Und dazu habe ich Lars angeschrieben, der betreibt auf Twitter den Account @fußballddr, also macht jeden Tag halt Posts zu Ereignissen, die sich an diesem Tag jähren, und sammelt halt leidenschaftlich die Fußballwoche und hat die alle zu Hause. Und dem habe ich halt geschrieben und gesagt so, ey, wir machen das. Und der hat mir dann peu à peu bis noch zuletzt vor ein paar Wochen immer jedes Wochenende hat er die Zeitung durchgeblättert und mir Scans geschickt von den Artikeln, die Chemie betreffen. Genau, und das war so, was meine größte Quelle für die ganzen Sachen war, die ich halt irgendwie durchgearbeitet habe. Ja, und ich glaube, Max war auch bei Jens Fuge zu Hause, wenn ich es richtig im Kopf habe und so. Und das war quasi der erste Schritt. Also halt zu gucken, was ist da, was können wir halt irgendwie sagen.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe oder verstanden habe, ich habe diese ganze Jubiläumswoche ja auch quasi als passiver Konsument und als Fan verfolgt. Was natürlich auf mich sehr eindringlich gewirkt hat, war waren die Veränderungen, die es in der Chemie-App gab, die auf einmal in Weinrot getaucht war. Dann natürlich die ganzen Beiträge in den Social-Media-Kanälen, das habe ich alles wahrgenommen. Natürlich habe ich auch wahrgenommen, dass es eine Sonderausgabe gibt von Fünfeck und Orange Times, die gemeinsam sozusagen erstmals erscheinen mit ganz vielen Informationen. Gab es darüber hinaus noch weitere Aktionen, die im Rahmen des Jubiläums stattgefunden haben? Oder vielleicht zumindest gab es eine weitere Vernetzung, dass man vielleicht sagt, man möchte ähnliche Aktionen auch in Zukunft machen und hat vielleicht noch ein paar Ideen in der Hinterhand, Alex?
Also weitere Aktionen gab es schon noch eher so auf dem, also in der Straße zu sehen, Straßen von Leipzig, mit jetzt diversen Plakaten und Aufklebern, die extra für das Thema angefertigt wurden und verklebt wurden in der Nacht oder zum Jubiläumstag eben hin. Und also jetzt so zum Thema Ausblick, lehne ich mich natürlich weit aus dem Fenster. Aber ursprünglich war mal angedacht, dass noch das Thema noch mittels einer Reportage, eines Beitrags irgendwie nochmal darzustellen. Und das sind jetzt auf jeden Fall auch also die nächsten Schritte, die wir angehen wollen. Und mal gucken, ob wir da was Cooles auf die Beine gestellt können, was dann vielleicht gegen Ende des Jahres mal veröffentlicht wird. Aber ist also mit Vorsicht zu genießen, dieser Plan.
Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vorhin ist es schon angeklungen, der ein oder andere hat es gesagt, die 51er Meisterschaft ist insofern besonders, als es der erste Titel der BSG Chemie war und auch der erste Titel, der erste große Titel eines Vereins, der in Leutsch spielt. Gleichwohl hat diese Meisterschaft bis heute eigentlich im kollektiven chemischen Gedächtnis nicht die Bedeutung, die es vielleicht bei anderen Vereinen hätte. Da ist es ja oft so, entweder hebt man ganz stark auf das Gründungsjahr ab, auf die Gründung oder dann vielleicht auf den ersten Titel. In Leutsch ist es anders. Da dreht sich alles um 64 und ihr habt ja vorhin selber auch gesagt, ihr wollt das eigentlich oder es wäre schön, das irgendwie zu durchbrechen oder zumindest auch den Scheinwerfer noch in eine andere Richtung zu lenken. Deshalb noch einmal die Frage an Alex, was denkst du denn, warum es so ist, dass die 64er Meisterschaft die 51er Meisterschaft überstrahlt und ist das gerechtfertigt?
Also ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Also zum einen ist diese Geschichte vom Rest von Leipzig, von der Leutscher Legende, die aus Spielern, die von den Verantwortlichen als die schlechteren, als die nicht förderungsfähigen Spieler aussortiert wurden, die in Leutsch blieben sollten, wohingegen ja alle anderen vermeintlich besseren Spieler zum ungeliebten Nachbarn aus Probstheida gewechselt sind oder wechseln mussten. Und dass trotz dieser äußerlichen Umstände dann die Meisterschaft eingefahren wurde, ist sicherlich ein Triumph, der seinesgleichen sucht, vergeblich. Was noch da hinzukommt, ist auch einfach, dass man in der Zeit von 64 ja auch schon einen anderen Verein, also eben Lok, in der Stadt hatte. Also es gab schon Fans, es gab Fanrivalitäten, wohingegen zur Zeit von 51 Chemie der einzige große Verein in der Stadt war, der Stadtverein schlechthin, zu dem alle Massen hingerannt sind. Also es war einfach weniger Brisanz vorhanden, von der ja unterm Strich auch diese Legende von 64 dann eigentlich lebt. Und was ich denke, was dann noch hinzukommt, ist auch einfach, dass man das vielleicht auch die Chance verpasst hat, sich mit Zeitzeugen zu unterhalten und in Erfahrung zu bringen, wie war das überhaupt damals beim Spiel, wie war das in Chemnitz, wie war generell die Situation. Und heutzutage ist es natürlich sehr, sehr schwierig, das nachzuholen, weil die meisten Spieler mittlerweile, oder eigentlich alle Spieler, ich glaube, von der Erfurter Mannschaft lebt noch einer, mittlerweile verstorben sind. Die kann man leider nicht mehr fragen. Und auch was so Fans beim Spiel, die beim Spielmann angeht, es ist schwierig, dann noch jemanden ausfindig zu machen, der da vielleicht was zu erzählen könnte. Wohingegen es ja von der 64er Meisterschaft auch immer noch Spieler gibt, die am Leben sind und auch gelegentlich ja nach Leutsch kommen zu den aktuellen Spielen der BSG und da dann auch immer noch die Möglichkeit erhalten, von den Heldentaten von damals zu erzählen.
Da Max jetzt sehr, Alex jetzt sehr diplomatisch um meine letzte Frage, die etwas umkurvt hat, gebe ich dir jetzt gerne mal noch weiter an Max. Was meinst du denn, also wirklich deine persönliche Sicht, ist es denn eigentlich gerechtfertigt, nur auf 64 zu sehen oder kommen die 51er da viel zu kurz?
Ich denke, wenn man sich jetzt damit beschäftigt hat, vor allem mit den Spielern, fand ich, dass die Spieler von 1951 tatsächlich wichtig waren oder also dieser Gesamtumstand 1951 sehr, sehr wichtig war, auch für uns heute noch, weil dieser Mythos Leutsch irgendwie damals begründet wurde. Wir hatten damals den Zuschauerrekord im AKS, im damaligen Georg-Schwarz-Sportpark. Die Spieler waren, also es waren sehr, sehr große Spieler bei Chemie, wie ein Walter Rose, der halt als Legende galt. Ich denke, 1951 ist sehr, sehr wichtig, aber die 64 ist halt viel, viel mehr im Vordergrund. Das, ja.
Jonas, was sind denn deine Gedanken bei dieser Frage? Also ich wollte die Frage auf jeden Fall auch jedem von euch stellen, weil ich das sehr spannend finde.
Ja, viele Gedanken habe ich dazu mir gemacht. So, es gibt so ein paar Punkte, wo ich halt einfach denke, also nachdem ich mich jetzt mit der 51er-Saison so intensiv befasst habe, das habe ich mit der 64er in dem Maße eigentlich noch nicht gemacht. Deswegen, es gibt schon so ein paar Punkte, also Chemie ist auch, das werden wir dann vielleicht im Laufe, wenn wir die Saison so bequatschen, auch mitbekommen, ja, sehr glücklich Meister geworden und auch teilweise ein bisschen dreckig. Also würde man vielleicht, also ich glaube, dass in Erfurt ist man bis heute empört, so. Also da geht es halt um die klassischen Sachen wie Abseitstore, aber auch um Spielwiederholungen und so weiter und so fort. Also wo Chemie halt doch ja ein bisschen begünstigt wurde, was dann auch genau das Gegenteil von 64 ist, ne? Also wo man ja den Mythos des Leutscher Dissidentenvereins halt irgendwie ein bisschen besser begründen kann. Und hinzu kommt noch, dass auch gerade gewisse Spieler halt irgendwie, also Heinz Fröhlich als Kapitän der Mannschaft auf jeden Fall linientreu war, was man vielleicht deswegen auch dann zu DDR-Zeiten im Verein, also in der Fanszene, nicht so geil, also nicht so gern gesehen hat. Da kann ich mir vorstellen, dass deswegen auch ein bisschen hinten runterfällt. Also wo 64 halt dieses, ne, Alfred Kunze, der war nicht in der Partei, pipapo, und dann hast du bei der 51er-Mannschaft schon mehrere Leute, die ziemlich rot waren. Was vielleicht in den 70ern und 80ern halt nicht so gern gesehen war, 90ern noch weniger. Ja, also das sind so Punkte, wo ich mir denke, das könnten Gründe sein, warum die 51er-Mannschaft halt hinten runterfällt.
Ich finde,
was ich dir aber
gerne Alex ergänzen möchte gerne noch was ergänzen.
Also ich glaube, dass das Ding ist auch einfach, dass diese 64er-Meisterschaft omnipräsent ist. Also auch jemand, der sich nicht mit der Historie des Vereins auseinandergesetzt hat, aber vielleicht gelegentlich mal nach Leutsch geht, dem wird halt auffallen, dass das Stadion nach dem Trainer von 64 benannt ist. Das ist im Stadion eine in Beton gegossene Abbildung der Meistermannschaft von 64 gibt, dass diese Meisterschaft in den Liedern, die in der Kurve gesungen werden, besungen wird. Also einfach Sachen, die einem unterbewusst auffallen, wo man schon merkt, dass es irgendwie ein sehr wichtiger Teil der Vereinsgeschichte ist, wo dann einfach die 51er-Meisterschaft, die ja ein bisschen das Pech hat, hinten runterzufallen, einfach weil sie nicht ganz so spektakulär ist. Aber ich glaube, und da sind wir uns, die sich im Rahmen dieses Projekts auch damit dem Thema auseinandergesetzt haben, alle einig, dass es jetzt ein guter Impuls sein könnte, vermehrt auch die 51er-Meisterschaft in den Vordergrund zu stellen und hervorzuheben und eben zu zeigen, ey, es ist nicht bloß 1964, es ist halt auch vor 70 Jahren die Meisterschaft gewesen, die genauso spektakulär eigentlich ist. Oder vielleicht nicht genauso, aber zumindest ähnlich spektakulär.
Jonas hat gerade was ganz Spannendes angesprochen, was mir jetzt so spontan in den Sinn gekommen ist. Wenn die 50er, also die 51er-Mannschaft quasi nicht als Dissidententeam oder so bezeichnet werden kann, sondern eher als, wo es diese Besonderheiten nicht gab und was quasi nicht so anschlussfähig ist an diese deutsche Legende, die sich erst später geformt hat. Ich finde es trotzdem ganz interessant. Wir befinden uns hier ja im Prinzip in den allerersten Jahren der DDR. Das sind quasi auch wahrscheinlich andere historische Voraussetzungen. Da gab es eben noch nicht diese unzähligen Reformierungen des Systems, also des Sportsystems und der Vereine und so weiter, sondern ich bin jetzt schlecht vorbereitet, es war die zweite oder dritte Meisterschaft, die überhaupt gespielt wurde, natürlich auch unter anderen, es war die zweite Meisterschaft, danke Jonas, natürlich auch unter anderen Voraussetzungen, und zwar die erste Meisterschaft, die die BSG Chemie unter diesem Namen spielte, das ist richtig, oder? Vorher war es die ZSG Industrie Leipzig und das waren ja auch, wenn man will, alles irgendwie Kunstprodukte, aber man sah sich wahrscheinlich schon als dieser Leutscher Verein da mehr oder weniger in der Tradition, die es auch vor dem Krieg gab, des Tura-Vereins. Was muss man denn sagen über den historischen Kontext? Ist der irgendwie wichtig für diese Meisterschaft oder kann man den komplett vernachlässigen? Offene Frage in die Runde.
Was meinst du mit historischer Kontext? Rückfrage.
Jonas, ich meine, also diese Unmittelbarkeit der DDR-Gründung, die erst kurz davor war, der im Prinzip reformiert sich das Sportwesen neu. Es gab ja vorher auch das Verbot bürgerlicher Vereine durch die Sowjets etc. Das spielt ja alles irgendwie eine Rolle. Inwiefern spielt der historische Kontext und auch der sportpolitische Kontext da eine Rolle? Gerade vielleicht auch im Vergleich zur 64er Meisterschaft, wo es ja für jeden offenbar ist. Alex hat es vorhin so schön dargelegt. Da gab es gleich am Anfang diese große Ungerechtigkeit. Man hat irgendwie die Vereine neu gemischt und dann die vermeintlich besten Spieler irgendwo hin delegiert und der Abschaum musste dann nach Lodz sozusagen. Gibt es so einen Hintergrund auch? Spielt das irgendwie da auch eine Rolle, die politischen Umstände, oder war das einfach nur Fußball?
Wenn ich darf, würde ich Jonas, kurz darauf bitte antworten. Ich habe mich halt also einen Text auch drüber geschrieben. Es ist unabdingbar, das mitzudenken. Also allein diese ZSG-Industrie ist ja quasi ein Zusammenschluss von 5 Sportgemeinschaften gewesen, die es halt irgendwie im Leipziger Westen gab. Also auch im Endeffekt sind dann die besten Spieler zur ZSG-Industrie gegangen. Also es gab halt die SG Lodz, die auch schon die beste Mannschaft im Leipziger Westen war und auch in Leipzig, glaube ich, generell in der Stadt mit 20.000 Zuschauern schon vorher. Und die wurden dann zusammengefasst mit den 4 anderen Vereinen zu einem Großverein, wo sich dann auch noch teilweise welche abgespalten haben wieder. Aber im Endeffekt war das quasi sagen so eine Bündelung der Kräfte in Leipzig, um halt diesen großen Verein der ZSG Industrie mit, ich glaube, 5.000 Mitgliedern so zu schaffen, der halt irgendwie innerhalb der DDR in der ersten Zonenmeisterschaft konkurrenzfähig sein sollte. Dann war aber das Problem, dass also 1948, 49, warte mal kurz, 48, 49 müsste das gewesen sein, ist diese Mannschaft in Sachsen nur Dritter geworden. Also da gab es dann Ausscheidungsspiele gegen Merane und SG Friedrichstadt und man hat beide verloren und war in Sachsen nur die drittbeste Mannschaft. Was eigentlich, da streiten sich halt ein bisschen so die Historiker heute, nicht gereicht hätte für die Teilnahme der ersten Oberligasaison. Weil da hieß es für die 5 Länder, also man darf auch nicht vergessen, zu der Zeit war die DDR noch in Ländern und nicht in Bezirken organisiert. Also so ne, welche Zeiten wir reden, das ist halt ganz schön lange her. Und im Endeffekt sollten nur die beiden Besten aus den jeweiligen Ländern plus die ersten 4 aus dem FDGB-Pokal in der ersten Oberliga-Saison starten. Und wohl, so steht es in Thüringer Büchern über den Ostfußball, hat sich dann kurzfristig dafür entschieden, also gab es dann quasi Rangeleien und die Sachsen meinten, wir sind so wichtig, ne, wir sind das einwohnerstärkste Bundesland und so. Wurde dann der Dritte, also in dem Fall die ZSG-Industrie, in die Oberliga delegiert, kann man auch schon fast sagen. Und die beiden Halbfinalisten mussten dann den letzten Platz ausspielen, was eigentlich auch noch eine witzige Randnote ist. Das war dann das Spiel Zwickau gegen Jena. Das letzte Spiel, also die haben 3-mal gegeneinander spielen müssen, um einen Sieger festzustellen. Und das letzte Spiel aus dieser Serie fand statt, da lief die Oberliga schon. Also Zwickau war quasi, kam erst in die Liga fest, nachdem sie schon die Liga gestartet war. Und wurde dann Meister auch übrigens noch. So, jetzt habe ich aber auch genug unnütz Wissen gestreut. Aber ja, also du musst halt diese Reformen mitdenken. Also das ist unabdingbar, wenn du halt irgendwie da über die Eismeisterschaft reden möchtest, wie das zustande gekommen ist. Da ist unglaublich viel Willkür auch schon dabei.
Wenn es jetzt bei den Vereinen durcheinander gegangen ist und drunter und drüber gab, inwiefern gab es denn da, wenn wir jetzt mal enger auf Lodz blicken, vielleicht auch personelle Kontinuitäten? Max, kannst du da was sagen? Woraus hat sich die Mannschaft rekrutiert, die 50er, 51er Meistermannschaft? Wo haben die Leute vorher gespielt? Kamen die von überall her oder waren das schon irgendwie auch Lodzer Gewächse?
Also der Großteil der Spieler kam tatsächlich aus Leipzig oder aus dem Leipziger Umland, also gebürtig. Durch den Krieg, einige im Kriegsdienst gewesen, hat man sich dann aber relativ schnell wieder in Lodz eingefunden, sportlich. Also entweder bei der SG Lodz, später dann bei der ZSG zusammen und ist dann zusammen in die BSG Chemie Leipzig übergegangen. Also es gab sehr wenig Leute, die erst zu der Saison zu der Mannschaft dazugestoßen sind, tatsächlich.
Also war die Meistermannschaft durchaus ein eingespieltes Team?
Na, ich würde da eher sagen, dass die Meistermannschaft sich aus 2 Generationen zusammensetzt. Also es gab auch ein paar junge Leute, die dabei sind, aber es gab dann eben auch so Personalien wie Walter Rose, der schon vor dem Krieg in Leutsch bei der Roten Sporteinheit gespielt hat, dann zum Kriegsdienst eingezogen wurde und bis 1945 sogar in Kriegsgefangenschaft war, um dann wieder bei Chemie zu spielen, beziehungsweise bei der ZSG Industrie und dann später bei Chemie.
Okay, aber auf der anderen Seite, dem stehen dann auch wieder jüngere Spieler gegenüber, die vielleicht gar nicht diese, die nicht unbedingt eine Vorkriegsvergangenheit haben müssen.
Tatsächlich, also Günter Busch, einer der besten Torhüter zu dieser Zeit in der DDR, war 21. Der ist, glaube ich, 1930 geboren, war 21 im Tor und genau.
Die BSG Chemie hat, und da lasst uns jetzt gerne mal einsteigen in diese Meistersaison. Vorher möchte ich noch eine andere Frage stellen, und zwar BSG Chemie. Ist ja eigentlich irgendwie schon wichtig. Vorher gab es diesen Namen ja eben nicht, sondern zu dieser Saison gab es diese Umbenennung, die ja auch was mit dem Sportwesen zu tun hat. Auf der anderen Seite, der Name war neu, aber die Farben waren offenkundig alt. Nämlich wurde gespielt größtenteils in Weinrot, wenn ich das richtig sehe. Was hat es damit auf sich?
Das habe ich, hab ich nicht rausbekommen, ehrlich gesagt. Also es gibt, ich habe eine Theorie dazu. Und zwar wäre ein Weinrot Tura-Farben. Also Rot wäre halt Tura. Und es gab noch blaue Trikots und das würde dann zu Britannia auch passen. Ich weiß es nicht genau, ob das halt irgendwie sozusagen so diese
also Kontinuität. Also Tura war der Verein, der in den 30er Jahren in Deutschland spielte, recht erfolgreich und auch mit sehr vielen, der durchaus auch eine relevante Zuschauerzahl anziehen konnte. Mhm. Genau.
Ja. Also das wären so die Theorien, dass die halt einfach irgendwie die T-Farben für die ZSG-Industrie aus den alten Leutscher Vereinen genommen haben, also mit Britannia halt noch vorher. Aber genau kann ich dir nicht sagen. Das, warum es dann grün wurde, kann ich hier wieder sagen, aber das
hat dann nichts mit den Frage gerne noch ja, gleich.
Also, oder
wann und warum wurde
also Chemie wann weiß? Wann und warum? Also das Ding ist, dass du vor der Saison 1951 hast du die Gründung der Sportvereinigung in der DDR gehabt. Also quasi sagen, das ist die erste große Reform von ganz vielen innerhalb der DDR, wo quasi sagen 18 Sportvereinigungen gegründet wurden, denen die Vereine zugeteilt wurden. Also deswegen halt diese ganzen tollen Namen wie Chemie, Traktor, Turbine und so weiter und so fort, die halt abhängig waren von den Gewerkschaften der Trägerbetriebe, die für die Vereine zuständig waren. Also Vereinen wurden Trägerbetriebe zugewiesen und diese Trägerbetriebe waren in Gewerkschaften organisiert und diesen Gewerkschaften saßen, also die Sportvereinigungen hießen die vor. Und diese Sportvereinigungen haben die Farben festgelegt und die Embleme und die Logos quasi. Und das war bei Chemie halt grün. Also grün und weiß. Bei denen. Also das ist ja bei eigentlich, wüsste nicht von einem Chemieverein, der nicht grün-weiß gespielt hat. Also wenn jetzt jemand eine einfällt.
Ich habe das auch so im Kopf. Es gab ja durchaus viele BSG-Chemies, die irgendwie auch alle grün-weiß waren. Okay. Also ist davon auszugehen, dass unmittelbar, also dass diese weinrote Phase gar nicht so lange angehalten hat, ja?
Also ich hatte vorher nochmal nachgeguckt, also die ZSG Industrie hat auf jeden Fall auch in Weinrot gespielt und dann hat die erste Saison 50-51. Also das sind, ich habe von 49 mal so reingeguckt, sporadisch, und da hast du die Farben auch schon. Also das erste Spiel, was ich jetzt in der FUVO gefunden habe, wo Chemie in Grün gespielt hat, das war in der Pause nach der Saison 50-51 gegen den Floridsdorfer AC aus Wien und ein Testspiel. Da steht das erste Mal in der FUVO von Chemie spielt in Grün. Das muss irgendwie im Juni 51 gewesen sein. Jetzt quasi auch bald 70 Mal.
Dann lasst uns doch jetzt mal reingehen in die Saison. Ich habe vorher mal überlegt, also vor der Jubiläumswoche, wenn ihr mich gefragt hättet, wer ist denn der Meistertrainer gewesen, ich hätte diese Frage aus der Kalten nicht beantworten können. Spricht jetzt nicht für mich, aber vielleicht sagt das auch etwas über die Saison und über den Verein und beziehungsweise über den Saisonverlauf. Und ich habe dann mitbekommen, der Verein hat in dieser Saison 3 Trainer verschlissen, trotz Meisterschaft. Was hat es damit auf sich? Max, kannst du was dazu vielleicht sagen?
Zu den Trainern habe ich leider gar nicht so viel gefunden. Es waren aber tatsächlich nicht nur 3 Trainer. Also es gab 3 reine Trainer, aber zwischendurch auch ein Kollektiv aus Spielertrainern. dass drei zusammen geleitet haben, genau. Aber mehr weiß ich zu den Trainern leider auch nicht.
Ja, also dieses Trainergespann, was du gerade schon angesprochen hast, Spielergespann, was du angesprochen hast, Max, bestand aus Walter Rose, Horst Scherbaum und Hans Fröhlich. Und vorher waren es Fritz Kraus und Hans Höfer, die Chemie trainiert haben. Da kenne ich leider die Hintergründe auch nicht zu, wie es dazu kam, dass sie das dann nicht mehr gemacht haben. Was ich aber weiß und was wir im Laufe der Recherchen auch festgestellt haben, ist, dass das Rolf Kukovic war, der am Ende dann beim Entscheidungsspiel Chemietrainer war und am Ende die Mannschaft zum Titel geführt hat.
Ich kann da ein bisschen mehr zu sagen, aber auch nichts Genaues, weil das ist nämlich total, also das mit den Trainern ist eine, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Und zwar gehen die Zahlen halt einfach alleine, wann wer Trainer war, auseinander, komplett. Also wenn du die Datenbanken zum Fußball irgendwie anguckst, also da geht's, zum Beispiel steht da teilweise, dass Fritz Kraus im November schon zurückgetreten sei. Andere Zahlen sagen, dass er am 13.03. zurückgetreten sei. Also fast ein halbes Jahr Divergenz in den Zahlen. Dann kam Hans Höfer halt, der wohl am 30.04. gegangen ist und dann hat Kukovic nur drei Spiele gemacht. Allerdings habe ich auch, um alles jetzt völlig zu verwirren, noch in der FUVO von einem Spiel im April, glaube ich, 51 oder sogar noch im März 51, wird der Trainer zitiert und der heißt Rolf Kukovic. Also was ich da mitnehme für mich ist, dass der Trainer zu dem Zeitpunkt halt irgendwie ein bisschen egal war, vielleicht auch, weil die Spieler sich halt zu größten Teilen selbst aufgestellt haben. Also du siehst halt einfach auch, dass die diese Mannschaft halt irgendwie ab der Rückrunde eigentlich komplett immer in der gleichen Aufstellung gespielt hat, wenn ich irgendwie verletzt war. Und generell vielleicht war es zu dem Zeitpunkt im Fußball halt einfach irgendwie, also da gab es halt das Spielsystem, was halt alle gespielt haben, also das WM-System und dann haben die sich selbst aufgestellt ein bisschen. Aber wie gesagt, also diese Recherche hat mich kirre gemacht zu den Trainern, einfach weil das so auseinandergeht. Ja. Aber ich kann zu Fritz Kraus noch eine Anekdote erzählen vielleicht. Und zwar ist es sowohl sein Sohn als auch sein Enkel, als auch sein Urenkel haben mal in Leutsch gespielt. Das ist quasi eine Leutscher Familie. Ich habe den Namen, warte mal kurz, kriege ich jetzt noch hier, habe ich es offen. Fritz Kraus, wie gesagt, sein Sohn Roland hat beim Ortsnachbarn gespielt und ist dann 68 zu Chemie zurück. War dann auch Trainer der Junioren in Leutsch. Dessen Sohn Holger hat als Kind bei Chemie gespielt, ist dann auch zum Ortsrivalen, hat dann sogar kurz Bundesliga gespielt bei Bayer Leverkusen und beim VfB. Ist dann wieder zurück zum FC Sachsen und hat dann seine Karriere bei der TuS Leutsch beendet. Und sein Urenkel Tom Kraus hat nur ganz kurz 2009, er ist 2001 geboren. 2010 hat er bei FC Sachsen gespielt und ist dann an den Kotterweg gewechselt und spielt mittlerweile zweite Bundesliga und hat einen Marktwert von 1 Million. Vielleicht kommt der irgendwann auch zurück nach Leutsch. Dann haben wir 4 Generationen Kraus
da. Das wäre eine schöne Wendung. Eigentlich auch eine alternativlose Wendung. Sehr gut. Welchen Spieler, Max, würdest du denn absolut herausheben? Es sind vorhin schon ein paar Namen gefallen. Wer ist der wichtigste Spieler dieser Meistermannschaft? Kann man das auf eine Person runterbrechen oder sind das eher mehrere oder am Ende alle? Was ist dein Urteil?
Ich denke, so wie ich das gelesen habe, ist, denke ich, schon Walter Rose hervorzuheben bei der ganzen Sache. Der war ein relativ alter Fußballspieler, ich glaube mit 38 Meister geworden. Aber so in Leutsch verwurzelt und immer noch auf dem Top-Niveau damals und so wichtig für die Mannschaft, dass man ihn schon da klar hervorheben muss. Wobei man sagen kann, dass Mentalitätsmonster wie Brembach zum Beispiel, der jedes Mal ein Herz auf den Ball malt und damit so da seinen Senf dazu gibt, natürlich genauso dazugehören.
Das mit dem Herz finde ich eine unfassbar tolle Anekdote. Ich habe mich bei Brembach auch gefreut über diese Anekdote mit, dass der Ischias hat und dann erstmal vor dem Finale irgendwie noch ein paar Moorbäder genommen hat. Ich finde das sehr witzig, weil das auch sehr viel aussagt über die Zeit, in der man sich da befindet, wo man natürlich nicht den gestählten Top-Athleten wahrscheinlich vor sich hat, sondern Fußball war damals einfach echt noch ein anderer Sport. Das nehme ich aus solchen Anekdoten mit. Max, kannst du da vielleicht irgendwas sagen, wie man sich Fußball damals hat vorstellen müssen, beziehungsweise welche Konstitution haben die Spieler da gehabt, worauf kam es da an, waren da Edeltechniker dabei, waren da auch Mentalitätsmonster, Kampfschweine dabei, was die Mischung oder worauf kam es damals an?
Ich denke, so genau wie das halt nach Leutsch passt, war vor allem das Kämpferische bei den Spielern das Wichtige. Man hatte zum Beispiel im Tor einen der besten Torhüter der DDR, wie gesagt. Der war aber halt einfach nur 1,79 Meter groß. Und das ist ja für einen Torwart sehr, sehr klein. Aber auf der Linie wohl unglaublich stark. Und dann hast du Walter Rose, Brembach. Da gibt es noch eine andere witzige Anekdote zum Beispiel. Der war erkältet vorm Spieltag und wurde dann von der Mannschaft besucht. Und die wollten noch auf ihn einwirken, ob er nicht vielleicht doch spielen kann. Und dann haben sie es probiert, indem sie 13 Glühwein getrunken haben. Also vor allem Bremse muss 13 Glühwein getrunken haben. Und war dann dafür am nächsten Spieltag fit. Und konnte auflaufen für die BSG Chemie. Genau, dann im Sturm. Auch eine sehr tolle Geschichte, glaube ich. Dr. Rudolf Krause, der als Pädagoge, Diplomjurist und ich glaube Diplom-Sportlehrer Stürmer bei Chemie war und da mit 17 Toren vorangegangen ist. Und ja, also durch die Bank weg, glaube ich, ist dieser Kampfgeist das, was nach Leutsch gehört, und das war damals auch schon so.
Gab es eigentlich Spieler, die in den frühen 50er Jahren oder auch bei der ersten Meisterschaft im Kader waren und dann auch später 64 eine Rolle gespielt haben? Oder gab es da einen kompletten Generationenbruch? Liegen ja auch immerhin 13 Jahre dazwischen.
Ja, da habe ich tatsächlich keine Überschneidung gefunden. Außer bei Walter Rose, der in den 60ern und 70ern dann nach seiner Karriere Platzwart in Leutsch war.
Auch eine wichtige Aufgabe.
Ja, natürlich, ja.
Gut. Vorhin wurde auch Heinz Fröhlich genannt, das war der Kapitän, wenn ich das richtig gelesen habe. Und der war linientreu.
Genau, Heinz Fröhlich war linientreu und tatsächlich nach seiner aktiven Karriere hat der in Moskau studiert und ist dann der SED-Chef von Leipzig geworden.
Wer hätte das gedacht? Also hätte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit Chemie assoziiert. Das ist in der Tat interessant. Alex, vielleicht kannst du mal was sagen allgemein zum Saisonverlauf. Wie hat sich diese Saison entwickelt? Was hat dazu geführt, dass es dann am Ende Entscheidungsspiele geben musste? Und ist unterm Strich diese Meisterschaft für die BSG Chemie bei allen Problem, die es da vielleicht auch gegeben hat mit strittigen Schiedsrichterentscheidungen und dem der von Jonas angebrachten Anekdote, dass der Verein eigentlich nur aufgrund einer politischen Einflussnahme starten durfte sozusagen, ist diese Meisterschaft am Ende unterm Strich verdient gewesen. Was würdest du da sagen?
Ja, also die Saison an sich besteht eigentlich aus diversen Highlights, wo ich auch jedem nur ans Herz legen kann, sich mal dieses Fünfeck zuzulegen, wo das alles nochmal aufgeschlüsselt drinsteht. Aber um da jetzt nochmal ein paar Punkte herauszunehmen, ist zum einen, dass ja natürlich die Saison mit dem Highlight einfach begann, dass die Mannschaft aus Leutsch erstmals beim Punktspiel unter dem Namen BSG Chemie Leipzig angetreten ist. Und gleich auch mit einem Sieg in die Saison gestartet ist. Auch ein weiteres Highlight, was natürlich nicht vergessen werden darf, nicht fehlen darf, ist es auch am 10. Spieltag, als Chemie gegen den späteren Endspielgegner, ja, Turbine Erfurt, damals noch unter dem Namen BSG KWU Erfurt, vor 32.000 Zuschauern in Leutsch angetreten ist, oder vor etwas mehr als 32.000 sogar, was ja auch bis heute noch den Zuschauerrekord darstellt. Und im Übrigen, Erfurt hat da leider das Spiel gewonnen. Ja, einige Spiele könnte man auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Was ich aber viel spannender finde, ist da zum Beispiel das Spiel gegen Zwickau, wo es in der 88. Minute einen Freistoß gab. Da ist der Ball aus fast 60 Metern Entfernung in den Strafraum geflogen, wo mehrere Chemiespieler standen. Der Ball hat dann auch tatsächlich irgendwie den Weg ins Tor gefunden. Gleichzeitig aber auch noch ein Zwickauer Abwehrspieler, der Torwart und ein Spieler von Chemie, namentlich Rudi Krause. Der Ausgleich, der dann eben in der 88. Minute dadurch gefallen ist, war auch gleichzeitig der Startschuss für einen Platzsturm. Der Anhänger, die damals ja noch ohne Stufen, wie wir das heute kennen, einfach bloß auf den Rängen saßen und standen. Zäune gab es auch noch nicht. Und einfach das Spielfeld gestürmt haben, was zur Folge hatte, dass Chemie eine 6-wöchige Platzsperre bekam, weil die Ausschreitungen eben nicht verhindert werden konnten und so die nächsten Heimspiele in Borna ausgetragen wurden. Genau. Und je länger sich die Saison hergezogen hat, desto mehr konnte man absehen, dass die Chemiker was mitnehmen können am Ende. Und hervorzustechen ist da vor allem auch nochmal das letzte Spiel der Saison eigentlich gegen Babelsberg, wo sich neben der deutschen Mannschaft auch schon der Meisterkranz zu Ehren des Sieges mit auf dem Weg nach Babelsberg, nach Potsdam gemacht hat, wo Chemie eigentlich ein Unentschieden gereicht hätte, um den Titel einzufahren, dann aber doch ärgerlicherweise 2-3 verloren hat. Weshalb es dann am Ende dazu kam, dass Chemie und Erfurt punktgleich mit 50-18 Punkten an der Spitze der Tabelle standen. Wobei Chemie auch davon profitiert hat, dass nach gültiger Wettspielordnung der DDR das Torverhältnis nicht ausschlaggebend war. Denn demnach hätte Erfurt eigentlich den Titel bekommen müssen oder holen müssen, weil das Torverhältnis um 10 Tore besser war. Ja, aber es kam ja wie bekannt anders, nämlich zum Entscheidungsspiel, was dann am 20. Mai vor 60.000 Zuschauern in Chemnitz ausgetragen wurde, was auch ein absolut unvorstellbares Zuschauerinteresse eigentlich hat, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, auch gerade wenn man bedenkt, dass es 220.000 Kartenvorbestellungen für dieses Spiel gab.
Ich würde vielleicht noch mal
gerne, Jonas.
zu dem Zwickau-Spiel was sagen. Und also das ist nämlich auch so eine Sache. Also die Zwickauer Spieler haben sich nämlich nach dem Platzsturm der Chemiker geweigert, das obligatorische deutsch-sowjetische Freundschaftsritual nach dem Spiel, was es gab, abzuhalten. Also sich Wimpel zu überreichen und die deutsch-sowjetische Freundschaft zu feiern, woraufhin ganze 8 Spieler von Zwickau gesperrt wurden. Und also man darf nicht vergessen, dass Zwickau zu dem Zeitpunkt auch noch direkter Konkurrent um die Meisterschaft war und damit geschwächt waren. Also im nächsten Spiel hat Zwickau 8-1 gewonnen, das hat ihn nicht gestört. Aber trotzdem auch nochmal so ein Eingriff in den Meisterschaftsverlauf seitens des Demokratischen Sportbunds, die Demokratische Sportvereinigung hieß sie, glaube ich. Also des Vorgängers des DFV. Und ein zweites Spiel, was auch nochmal relevant ist, ist das Spiel gegen Halle gewesen. Ich weiß gar nicht genau, es war, glaube ich, muss 1950 gewesen sein. Und zwar wurden da kurzfristig 3 Spieler von Chemie zur Juniorenmannschaft, zur Juniorenauswahl der DDR abgestellt. Also so Scherborn, Busch und ich glaube noch wer, also gute Stammspieler der BSG. Das Spiel wurde verloren gegen Halle. Die BSG hat Einspruch dagegen erhoben, gegen die Spielwertung. Und dann musste das Spiel am 23.12. auf neutralem Spielort wiederholt werden und Chemie hat gewonnen. Also, ne, also das wären zum Beispiel 2 Punkte gewesen, die Chemie da bekommen hat, die am Ende gefehlt hätten. Also so, wo dann man sich irgendwie quasi im Endeffekt beim Verband bedanken muss, dass es überhaupt zu dem Entscheidungsspiel kam. Also Ja, ungewohnt.
Würdet ihr denn so weit gehen und sagen, dass der Verein damals, der doch noch sehr junge Verein, protegiert wurde?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Wort protegiert bedeutet.
Ich meine eher, dass er vielleicht durch bestimmte politische Entscheidungen und sportpolitische Entscheidungen bevorteilt wurde gegenüber anderen. Es gab ja auch noch eine kleine Anekdote die ich verfolgt habe, vor dem Entscheidungsspiel gegen Erfurt haben sich zwei Erfurter insofern daneben benommen, als sie einen über den Durst getrunken haben bei der Nationalmannschaft und dann da nicht mitspielen durften. Klar kann man jetzt sagen, es sind disziplinarische Maßnahmen, kann man alles machen und man muss es auch immer in dem Kontext sehen, aber es gibt ja jetzt doch schon den einen oder anderen Aspekt der Geschichte, wo man hört, ja, eigentlich hätten die gar nicht in der Liga, also zumindest haben sie sich sportlich nicht qualifiziert für die Liga. Dann gab es vielleicht hier und da mal strittige Entscheidungen, Schiedsrichterentscheidungen, dann gab es politisch bestimmte Entscheidungen, die auch eher zum Vorteil für Chemie liefen. Also wenn ich jetzt mal ganz doll zuspitze, haben die denn diesen Meistertitel sich damals auch wirklich hart erarbeitet oder wurde es leicht gemacht? Provokante Frage als Chemiker.
Naja, also ich glaube, was man sich da auf jeden Fall einigen kann, ist, dass es Chemie schon an vielen Orten oder an vielen Stellen einfach davon profitiert hat. Also auch vom System, auch von der Wettspielordnung und auch eben davon sicherlich, dass da zwei entscheidende Spieler bei Erfurt gesperrt wurden. Aber ich glaube, das ist unterm Strich einfach eher eine glückliche Fügung, wo verschiedene Faktoren aufeinander getroffen sind. Denn man muss ja auch festhalten, wenn sich die Spieler nicht daneben benommen hätten und in der also es war ja wohlgemerkt als DDR-Spieler sind die ja nach Polen oder haben die gegen Polen gespielt und haben da sich so hart zugeschüttet, dass die Bettgestelle und Matratzen aus dem Fenster der Unterkunft geworfen haben. Also da muss man ja auch einfach festhalten, hätten die das halt nicht gemacht, dann hätten die ja auch spielen dürfen. Also da konnte ja Chemie jetzt relativ wenig für, ne?
Aber ich glaube, in der Summe ist es halt schon, also ich glaube, wenn jetzt hier vier Erfurter sitzen würden, wäre das, glaube ich, eine ganz einfach zu beantwortende Frage. Und ich glaube, hätten die nicht im Jahr darauf dann die Meisterschaft geholt, würde sich wahrscheinlich bis heute noch sehr hart darüber ärgern. Also in den nächsten Jahren hat Erfurt auf jeden Fall Titel geholt. Ne? Es ist schon sehr viel, was man das alles, wenn man das alles so zusammen addiert, wobei ich aber auch nicht weiß, wie das bei den anderen Vereinen gelaufen ist. Aber im Endeffekt hat Chemie die beste Defensive der Liga gestellt. Und ne, Defense wins Championships.
Und wahrscheinlich kann man auch sagen, wenn man am Ende so ein Entscheidungsspiel in die Meisterschaft gewinnt, dann ist das vielleicht sogar noch etwas aussagekräftiger als nur ein Torverhältnis. Vorhin wurde schon einmal angesprochen, dass die Zuschauerzahlen damals wirklich sehr beachtlich waren, sehr hoch. Also gerade auch in den frühen 50ern, glaube ich, allgemein, zumindest in Leutsch und auch im DDR-Fußball. Was gibt es dazu zu sagen? Kann man etwas zur Fankultur, die es damals gab, sagen, die mit Sicherheit sehr viel anders aussah als heute? Gab es damals einfach nur ein großes Interesse, weil man hat in den vorher ein paar schwierige Jahre vor sich gehabt oder hinter sich gehabt und freute sich jetzt, dass man sich einfach wieder im Fußballstadion zerstreuen kann? Oder steckt da doch noch irgendwie ein bisschen mehr dahinter, dass damals in Deutsch so viele Zuschauer schon da waren? Hat sich damit jemand von euch beschäftigt? Ich sehe ratlose Gesichter.
Also Alex. Ist jetzt natürlich nur eine Vermutung. Wie gesagt, es ist ja, dadurch, dass viele bereits verstorben sind, auch schwierig, das da mal nachzufragen. Aber ich glaube ganz einfach, dass Fußball damals von dem Alltagsleben einfach sehr stark abgelenkt hat. Also wir befanden uns ja dann immer noch in einer Zeit, wo viele Betriebe auch immer noch an den Folgen des Kriegs zu kämpfen hatten. Manche Industrien wurden überhaupt erst wieder aufgebaut und haben gerade so die Produktion wieder aufgenommen. Und überall warst du halt in deiner Umgebung damit konfrontiert, dass halt noch vor wenige Jahre vorher ein Krieg geherrscht hat, wo viele Menschen, mitunter auch Freunde und Bekannte, Verwandte der Fans dann ums Leben gekommen sind. Und mit dieser Situation musst du dich halt tagtäglich auseinandersetzen. wo halt einfach der Fußball und die 90 Minuten eine Freiheit quasi darstellten. Also es war einfach eine Ablenkung, die dankend angenommen wurde von den Zuschauern, wäre jetzt meine Vermutung. Und was ich denke, was da auch auf jeden Fall noch mit reinspielt hat in diese Zuschauerzahl, ist eben, dass es ja auch noch eine Zeit war, wo eben Chemie der einzige große Verein aus Leipzig war. Also es teilt sich jetzt nicht wie in den späteren Jahren auf zwei große Vereine oder mittlerweile ja auf drei Vereine auf, sondern es ist halt nur dieser eine Verein und der auch, und das darf man ja auch nicht vergessen, ins Bruno-Plache-Stadion am 26. August 1951 insgesamt 70.000 Zuschauer zum Freundschaftsspiel gegen den HSV angezogen hat. Und das ist auch immer noch heute der Zuschauerrekord des Bruno-Plache im Bruno-Plache-Stadion, ein Spiel von Chemie. Also ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte.
Sehr schöne Geschichte, ist auch wichtig, dass wir das hier festhalten und würdigen.
Gut, dass du sagst, das hätte ich gemacht.
Jonas, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, über die Fans? Nein.
Nicht wirklich, nee. Also das was ich vorhin auch schon, also was es gibt so zu lesen, ist, dass der hieß ja auch, glaube ich, schon Georg Schwarzpark, also ne, der ist jetzt 46, also auch schon in den Spielen von der SG Leutsch waren halt schon 20.000 Leute da. Also im Leipziger Westen gab es halt ein großes Interesse an Fußball und der hat sich dann quasi sagen bei Chemie fortgesetzt. Das ist so das Einzige, was ich gelesen habe dazu.
Wieso musste man eigentlich zum damaligen Zeitpunkt jetzt nicht Konkurrenz innerhalb der Stadtgrenzen befürchten? Kann dazu jemand was sagen? Alex, du hast ja gesagt, der Chemie war damals Anfang der 50er der einzige Verein in Leipzig, der so auf dem Niveau gespielt hat. Es gab ja durchaus doch auch eine sportliche Tradition, die viele Jahre zurückreicht, auch zum damaligen Zeitpunkt und eine recht große Geschichte hat. Warum gab es damals keine Konkurrenz für Chemie?
Das ist eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Also dafür habe ich mich dann doch zu wenig mit der Geschichte der anderen Sportvereine auseinandergesetzt.
Es reicht wahrscheinlich auch, wenn wir dann auf uns gucken und nicht das Unwichtige wichtiger machen, als es ist. Dann möchte ich gerne nochmal auf das Entscheidungsspiel zu sprechen kommen, das wir in den vergangenen Tagen ja alle nochmal fast hautnah nacherleben durften. Mit virtuellen Live-Tickern, aus dem Medienteam gab es eine schöne Aufbereitung mit ja, quasi so einer historisch anmutenden Reinszenierung einer ja, Spielberichterstattung. Ich fand das alles sehr liebevoll gemacht und auch hat mich ganz gut abgeholt. Wie lief dieses Spiel und wer hat sich da hervorgetan? War der Sieg verdient? Wer kann dazu was sagen?
Das Spiel muss man ja festhalten, und das ist ja so übermittelt, dass es auf jeden Fall anfangs noch völlig offen war, auch mit teilweise einfach Überlegenheit von den Erfurtern, die ja auch davon profitiert haben, dass im April des Jahres, also 1951, überhaupt Auswechslungen erst erlaubt wurden. Denn bis dahin war das so, wenn sich halt ein Spieler verletzt hat, dann musste dieser Spieler das Spielfeld verlassen und die Mannschaft hat einfach zu Zehnt weitergespielt. Und Heinz Hammer war es, der sich in der 12. Minute eben dann verletzt hat und für den Erich Martins ins Spiel kam. Und die erste Halbzeit ist dann im weiteren Verlauf nach der Auswechslung eben so ein bisschen vor sich hingelaufen. Es ist nicht viel passiert. Erfurt hatte noch ein paar Angriffe und konnte es dann auch sich in der zweiten Halbzeit, hatte zunächst die bessere Phase und belagerte zunehmend das Tor von Chemie. Und genau in diese Erfurter Angriffsoffensive der zweiten Halbzeit ist dann Chemie reingestochen quasi und hat in der 64. Minute erst das 1:0 erzielt, um dann später, also 4 Minuten später in der 68. Minute noch den 2:0 Endstand zu markieren.
Die Torschützen damals waren Helbig und Krause. Max, was gibt's denn über die beiden Personalien zu sagen? Krause, das war der Pädagoge.
Genau.
Und Gerhard Helbig, was hast du über den rausgefunden?
Gerhard Helbig, 1929 geboren in Leipzig, also der kam auch aus Leipzig, ist auch in Leipzig gestorben 2008, hat immer vorne drin gespielt und hat bis 52 für Chemie gespielt. Insgesamt 71 Spiele, allerdings nur 14 Tore geschossen. In der Meistersaison 31 Spiele gemacht von den 34 und da 6 Tore geschossen. Und der war später dann tatsächlich ab 1961 Vizepräsident vom Fußballverband in der DDR. Das so als kleiner Funfact nebenbei, genau.
Auch sehr interessant.
Ist der zum ASK gegangen auch dann? Hast du das verstehen? Also ist der dann, nee,
das habe ich
nicht. Okay. Ich glaube, das ist nämlich auch noch, also das ist ein großer Schwung von den Spielern, dann 52, 53 dann zum ASK vorwärts gegangen ist.
Also, ja. Delegiert wurde, ne? Also die wurden damals abgeworben, ja. Mit sehr guten Argumenten, glaube ich. Und das wurde damals schon als erster, so wie ich das in der Erinnerung habe, als erster böser politischer Eingriff wahrgenommen, um die BSG Chemie zu schwächen. Die Spieler damals waren alle, Max, korrigier mich, das waren Halbprofis, beziehungsweise es waren keine Vollprofis im heutigen Sinne, die haben alle irgendwie schon noch nebenbei gearbeitet. Und wenn es nur auf dem Blatt Papier irgendwie ein Job war, dem sie nachgegangen sind. Was weiß man darüber?
Das ist so. Da habe ich tatsächlich auch nicht so viel gefunden. Das kann ich so gar nicht sagen. Das war nicht Gegenstand oftmals, also wurde nicht erwähnt. Aber ich denke, dass es so Halbprofis eher waren als voll. Genau.
Ich glaube auch einige waren auch Studenten auf jeden Fall. Also der Scherbaum, also die haben, ich glaube, drei oder vier haben für die Studentenmannschaft der DDR dann auch bei den Weltjugendspielen 51 gespielt, soweit ich weiß. Aber frag mich nicht nach Namen.
Ja. Ja, wir können das ja mal so, also ich habe mal nebenbei was aus einer alten Fußballwoche geöffnet. Wir können das ja mal für ein paar exemplarische Spieler einfach durchgehen.
Sehr gerne.
Günter Busch zum Beispiel, der bereits angesprochene 1,79 Meter große Torwart, war Lehrlingsausbilder. Walter Rose hat als Registraturverwalter gearbeitet. Horst Scherbaum hat studiert, war Sportstudent und Rudolf Krause war zum Beispiel, hat Jura studiert oder Georg Zenker war Fleischer. Also es hat sich ein sehr breites Spektrum, was da abgedeckt wurde. Werner Eine zum Beispiel war auch noch Buchdrucker. Diverse Positionen, die da bekleidet wurden.
Die haben auf jeden Fall alle
vielleicht, was halt auch
Vernünftiges noch gelernt. Ja, Jonas.
Was hat er wie auch, also nach dem Zwickau-Spiel, das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht angesprochen gehabt, gab es halt irgendwie, also Walter Rose wurde da namentlich als so Redelsführer der BSG Chemie, der musste sich dann beim nächsten Spiel auch öffentlich entschuldigen für die Ausschreitung, also ne, also heute würde man es Ausschreitung nennen, für den Platzsturm, den es da gab. Und daraufhin hat er die BSG Chemie in der Fußballwoche einen mannschaftsinternen Wettkampf ausgerufen, wo es halt so Punkte gab für besonders gutes Training oder Punktabzug für zu spät kommen, aber auch Punkte für besonders gute betriebliche Leistungen oder für politische Arbeit. Also wer hat irgendwie in seinem Betrieb da irgendwelche Funktionen in der Betriebsorganisation, in der Gewerkschaft übernommen hat, hat extra Punkte für diesen mannschaftsinternen Wettkampf, für das vorbildliche, ne, Menschen- und Fußballerbild bekommen. Also das war halt irgendwie auch noch sowas, was da nebenbei lief in der Mannschaft. Ich glaube, das ist also eine deutsche Legende, kann man das ganz gut nachlesen. Und auch generell gab es darum halt irgendwie auch in der Fußballwoche gab es halt immer auch noch einen Leserteil, wo halt irgendwie so die fußballaktuellen Sachen so halbwegs öffentlich diskutiert wurden, wo auch Vereine und Spieler mitgemacht haben, wo zum Beispiel die Babelsberger auch gesagt haben, wir machen das auch. Und dann haben die Babelsberger einen Wettkampf gegen die Chemiker geführt, auf dieser Punkteebene für besonders vorbildliches, friedliches, demokratisches, sozialistisches Verhalten.
Gab es denn etwas, was euch, und die Frage würde ich als erstes mal an Alex geben, was euch im Zuge der Recherchen am meisten überrascht hat oder erstaunt hat oder etwas, was besonders kurios war, was für euch einfach völlig neu war, was euch die Augen geöffnet hat? Diese Frage würde ich euch allen gerne stellen. Und Alex, was würde dir da spontan einfallen?
Ja, also um mal das Kurioseste vorweg zu beantworten, das sind, glaube ich, so diese ganzen Trivia-Geschichten zu den Spielern, insbesondere zu Brembach. Also einfach auch Geschichten, die man sich ja, wenn man sich heutige Fußballer anguckt, eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Dass da jemand, der krank ist, einfach 13 Gläser Glühwein trinkt in der Hoffnung, dass es ihm am nächsten Tag besser geht. Aber es sind auch viel mehr so banalere Dinge, die wir im Zuge der Recherche gelernt haben. Also ich kann mich zum Beispiel noch an einen Moment erinnern, wo ich an einem Entwurf zu diesem zum Plakat saß und zuerst das falsche Logo von Chemie verwendet habe, einfach weil ich nicht wusste, dass wir damals in der Raute gespielt haben. Also glücklicherweise fiel es mir dann schon noch irgendwann auf. Ja, solche kleinen Sachen eben doch. Oder dass Chemie in Weinrot gespielt hat, ist sicherlich auch eine Information gewesen, die viele Leute noch nicht hatten. Und das deckt sich ja auch zum Beispiel mit der Umfrage, die über die Chemie-App gestartet wurde. Und ich glaube auch auf der Homepage ganz gut, wo ja auch fast 50% abgestimmt haben, dass Chemie auch 1950/51 schon in Grün-Weiß gespielt hat. Also es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen, die wir Neues gelernt haben. Und da jetzt eins herauszupicken und zu sagen, das ist irgendwie das Kurioseste, fällt mir schwer.
Max, kannst du in dem Zusammenhang vielleicht irgendwas Spannendes aus den Spielerbiografien wiedergeben oder irgendwas Kurioses?
Ja, es war oftmals sehr, sehr überraschend zu sehen, was die Spieler danach ihrer fußballerischen Laufbahn geworden sind. Also wie gesagt, Fröhlich, SED-Chef von Leipzig. Scherbaum tatsächlich 1967 mit dem FCK Markstadt DDR-Meister geworden und 74 mit Lok im UEFA Cup Halbfinale gestanden und 76 den FDGB-Pokal für Lok gewonnen. Also so viele Sachen, die man nicht erwartet hätte. Walter Rose ist der Opa von Marco Rose, dem neuen Dortmund-Trainer. Ja, also sehr, sehr oft sehr, sehr überraschende Dinge, die man dann über diese Menschen, mit denen man sich ja sonst nie befasst hätte, rausgefunden hat.
Walter Rose, finde ich, wenn man die alten Aufnahmen von ihm anguckt, und also man erkennt, also ich und wenn man das dann nebeneinander legt, Walter Rose, Marco Rose, dann erkennt man tatsächlich auch eine gewisse Ähnlichkeit. Ich finde das ganz frappierend und ganz, ganz interessant. Ja, Jonas, du hast dich durch die alten FUVOs gewühlt. Was ist dir da so aufgekommen?
Also bei den FUVOs allgemein würde ich sagen, dass ich überrascht war, wie viel es da um Fußball geht. Also dass man da halt irgendwie Statistiken, Eckstoßverhältnisse, Freistoßverhältnisse von Spielen findet. Also quasi sagen, wo dann halt irgendwie erzählt wird, das Spiel lief so und so und Chemie war überlegen, wie man am Eckenverhältnis von 13-0 sieht. Wo ich mir denke, okay, da hat sich wirklich jemand 1950/51 hingesetzt an den Rand und hat halt Striche geführt, wie viele Freistöße und Ecken es gab. Fand ich krass. Was ich vorhin schon angesprochen habe, also das hat irgendwie, also ich habe mich fast durch die ganze Saison durch jeden Spielbericht geklickt und hat, wie gesagt, einmal einen Trainernamen gefunden. Das fand ich auch auf jeden Fall krass. Also das hat irgendwie Trainer halt irgendwie in der Berichterstattung keine Rolle gespielt haben. Und so was wie Interviews mit Trainern vorher, nachher irgendwie, also ich glaube, vor dem Entscheidungsspiel gab es halt irgendwie, wurde der Trainer mal gefragt, wie wollten die morgen spielen? Ansonsten spielen die Trainer halt irgendwie keine Rolle. Das fand ich krass. Ja. Ja, das mit den Farben war mir auch nicht bewusst. Also das war auch das erste FUVO von 1950 aufgemacht und gesehen, Chemie spielt in Weinrot und war so, what the fuck? Und ja, das war, glaube ich, so der größte, okay, wir müssen wirklich ganz tief recherchieren Moment, weil ich gar keine Ahnung hatte.
Ja. Wie seid ihr denn in dieser Recherchegruppe auseinandergegangen? Habt ihr euch gedacht, okay, jetzt haben wir hier das ein oder andere Projekt umgesetzt, tolle Sache und jetzt ist auch erstmal gut? Oder macht man jetzt irgendwie weiter? Gibt es neue Projekte? Oder gibt es Themen, die man noch angehen müsste, Jonas?
Ich glaube, gerade bin ich, also für mich läuft die Projektwoche ja noch mit diesem Podcast heute. Und ich habe mir noch keine Gedanken über danach gemacht. Also ich war heilfroh, dass am Donnerstag, also ich habe ja irgendwie den ganzen Tag Twitter zugemüllt mit allen möglichen Sachen über das Spiel 50, also 51. Und bin jetzt gerade erstmal so, gut, wir haben den Jahrestag überstanden und was wir jetzt noch machen, können wir ja mal bequatschen, aber ich habe noch keine, wir haben noch gar nichts drüber geredet. Also ja, ich bin erstmal froh, dass es durch ist.
Ja. Alex, Max, was meint ihr?
Also ich schieße mich da den Äußerungen von Jonas an. Also für mich läuft das auch eigentlich noch und findet erst heute, jetzt nach der Aufnahme, dann seinen Abschluss. Und dann mal schauen, wie es weitergeht.
Ja, also ich hätte auf jeden Fall Interesse, da weiter zu arbeiten, so geschichtstechnisch an der BSG Chemie, weil es bringt einen weiter, glaube ich. Es bringt uns alle voran und gerade das, was man auf Twitter gesehen hat, was da abging, diese ganzen Tweets, das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. So, also das war wirklich, wir fahren jetzt dahin und machen Chemnitz kaputt. Das war wirklich großartig.
Fand ich auch so. Also ich hab das am stärksten wahrgenommen, auch unter der Woche. Und es gab wirklich viele tolle Tweets zu dem Thema. Es war die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, ohne vielleicht alles nur Bier ernst zu nehmen, sondern auch mal den einen oder anderen Witz zu machen. Und man nimmt auf jeden Fall oder man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen. Und es war ein recht leichtgängiges Format, um das irgendwie entsprechend zu würdigen. Ja.
Und ich habe ja auch schon das nächste Jubiläum rausgesucht quasi.
Das wäre dann in 3 Jahren.
Nee, es gibt vorher noch eins, was ich nämlich auch, und zwar ist das der FDGB-Pokal 57 jährt sich nächstes Jahr. Am 23.12. glaube ich auch oder so, zu einer ganz komischen Zeit.
Dieser Titel ist ja ganz interessant, weil der taucht oftmals gar nicht so in der offiziellen Statistik mit auf, weil der eben durch den SC Lok errungen wurde.
Ist halt schwierig,
ja,
ne?
Ja, ist ein schwieriges Thema. Tatsächlich war es ja offenbar so, dass es eine große Kontinuität gab, was das Personelle betrifft, als dann die BSG Chemie das erste Mal quasi nicht aufgelöst wurde, aber quasi leicht umbenannt und in irgendwie in einer Amateurklasse da nach unten versetzt wurde, wo der SC Lok dann gegründet und viele Spieler der ersten Mannschaft gingen darüber und die haben auch in Deutsch gespielt, oder Jonas?
Nee, die haben in Gohlis gespielt.
In Gohlis. Guter Punkt.
Also in Deutsch gab es dann halt quasi noch die BSG Chemie und das ist dann auch wieder das Besondere an Walter Rose, ne? Um ihn noch einmal zu erwähnen, dass der halt quasi als einziger von der ganzen, der ist dann da geblieben in Deutsch und hat halt die BSG Chemie auf Bezirksebene neu gegründet und da als Spielertrainer oder als Trainer zumindest begleitet und ist mit denen dann noch in die Kreisklasse abgestiegen und so. Also der ist halt da geblieben als einziger, der ganze Rest ist zum SC Lok gegangen. Ich glaube, der Stadion des Friedens müsste das gewesen sein, wo die gespielt haben in Gohlis.
Ja, Jonas, dann würde ich sagen, hast du auf jeden Fall hier einen Auftrag, da noch mehr Wissen zu diesem Thema anzuhäufen und dann vielleicht.
Aber jetzt hab jetzt ein bisschen Zeit, ja.
Genau. Ein paar Jahre. Uns bleibt noch ein Blick, vielleicht etwas über den Tellerrand hinaus. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer noch so eine kleine Reihe von Medientipps und ich weiß nicht, ob der eine oder andere überhaupt was dazu vorbereitet hat. Vielleicht kann man auch spontan irgendetwas sagen, was einem jetzt gerade unter die Lupe gekommen ist. Oder aber ihr schreibt das unter die Überschrift Chemie 51. Was sollte man in dem Zusammenhang unbedingt da mal zu sich genommen haben? Neben natürlich der Sonderausgabe vom Fünfeck und der Orange Times, die zumindest ich schon bestellt habe. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, was da rausgekommen ist. Jonas, was ist dein aktueller Medientipp?
Ich habe Streber-like, wie ich bin, 2 Sachen sogar. Eine Sache, die wir noch nicht bei den Quellen erwähnt haben, aber die ich irgendwie auch herangezogen habe, und zwar ist das Zeitspiel-Magazin. Das ist ein deutsches Fußball, eine Zeitschrift, die sich besonders mit Fußballkultur und Fußballgeschichte befasst. Da gibt es auch 2 Ausgaben, die zum Thema der heutigen Sendung relevant sind, also aus Fußball halt. Das ist einmal die Ausgabe Nummer 17, zu 70 Jahre DDR-Oberliga. Die sollte es auch wieder geben. Ich glaube, die haben ein paar Aufgaben nachgedruckt. Und da gibt es, glaube ich, noch eine vorher, die Ausgabe 13 zu den Wendejahren, wo es auch nochmal um DDR-Fußball geht. Lohnt sich aber auch darüber hinaus, also zum Beispiel, wenn der oder die geneigte Hörerin dieses Podcasts mal sehen möchte, wie Bastian aussieht, kauft euch die letzte Aufgabe. Da gibt es einen Artikel über die BSG Chemie mit einem Interview mit Bastian. Genau, sehr empfehlenswert. Und was ich als zweites noch hätte, eine Doku, die ich Tage geguckt habe, und zwar heißt die Und freitags in die grüne Hölle, glaube ich. Das ist eine Dokumentation, die 1987, 88 entstanden ist, und zwar da ein Filmemacher aus dem Osten, die Fanszene von Union begleitet und da einen Fanclub eine Saison lang begleitet. Sieht man zum Beispiel auch, wie in Probstheider der Gästeblock zerlegt wird. Vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Es ist halt so ein zeithistorisches Dokument zu Fankultur in der späten DDR, was ich sehr, sehr spannend fand. Genau, damit gebe ich weiter.
Alex?
Was ich empfehlen kann, ist die aktuelle Ausgabe von Erlebnisfußball. Und da vielleicht im Besonderen das Syrien-Spezial, 17-seitig, was sich darin befindet. Einfach, weil ich denke, dass es ein ganz spannendes Bild ist. Dieses Land im Bürgerkrieg, was ja auch ähnliche oder ein wenig vergleichbar ist. Also klar, es ist natürlich eine andere Situation, es ist ein weiter zeitlicher Unterschied, der dazwischen liegt. Aber da ist halt eben das Land jetzt im Krieg zerstört. Und in Deutschland war es vor 70 Jahren der Fall. Und was ich vorhin auch schon angesprochen habe, was meine Vermutung war, dass Fußball so ein bisschen für Fans in den 50er Jahren eine Ablenkung vom Alltag dargestellt hat, das ist halt für die Fans in Syrien heutzutage der Fall. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick, den man da mal erwischen kann in Fankultur im Kriegsgebiet.
Max, was wäre dein Tipp?
Wahrscheinlich nicht super neu und toll, aber was mich über Corona jetzt begleitet hat, über die ganze Zeit, ist der Hörfehler-Podcast. Tatsächlich, den würde ich gerne ansprechen, wenn der nicht hier schon angesprochen wurde.
Wurde er schon in der ersten Folge, ja, aber es ist nicht schlimm.
Ah, sehr gut.
Nick freut sich.
Nein, überhaupt nicht, weil das kann man ja, also gute Podcasts kann man immer wieder empfehlen und jeder Podcast hat unzählige Folgen und da kann man überall mal reinhören. Ja. Wenn wir, ich bin jetzt natürlich auch noch ein Medientipp schuldig sozusagen, und wenn wir hier so jetzt schon in die Vergangenheit blicken, habe ich etwas, was gar nicht unbedingt nur mit Chemie zu tun hat, und ich kann mir auch vorstellen, dass das viele, gerade wenn man sich so in der Leipziger Subkultur bewegt, auch sehr gut kennen. Aber ich bin grundsätzlich sehr historisch interessiert und möchte in dem Zusammenhang auf das Buch Haare auf Krawall verweisen. Das ist ein Klassiker, ist ein Subkulturklassiker, der sich eben mit der Jugendsubkultur in Leipzig in den 80er Jahren beschäftigt. Also so ausgehende DDR und ich bin Mitte der 80er geboren und kenne natürlich so, also ich habe noch so ganz schemenhafte Bilder von der DDR vorm inneren Auge, und das ist vielleicht dann auch alles frühe 90er und so weiter, irgendwelche verfallenen Gebäude und Straßen und so weiter. Aber so richtiger Alltag wird ja vor allem über Filme transportiert und über Dokumentationen. Da spielt dann natürlich oftmals irgendwie die Stasi eine Rolle und so weiter, aber dass man in der DDR auch irgendwie gelebt hat und dass man in der DDR eben auch abseits des Mainstreams, sage ich jetzt mal, gelebt hat und dass diese Form irgendwie, diese Kulturform dann irgendwie auch immer rebellisch waren oder aufmüpfig und anders. Sowas geht ja vielleicht in der allgemeinen Debatte über so einen Staat, der autoritär war, auch immer unter. Und es gab auch in der DDR Freiräume, und die werden eben im Haare auf Krawall ganz gut aufgezeigt. Und da gibt es auch ein Kapitel, das sich um Chemie dreht eben und die quasi Chemie abklopft auf die, auch so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, auf so das Rebellentum. Wirklich sehr toll. Das hat auch damit zu tun, dass einer der Co-Autoren, Rai Schneider, ist. Und der ist selber natürlich auch Chemiefan und vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Also dieses
hat er nicht auch bei den Büchern von Jens Fuge mitgeschrieben?
Genau, hatte, also dieses das Haare auf Krawall ist jetzt auch die Neuauflage, ist, glaube ich, im vergangenen, ja, ist vor einem halben Jahr erschienen, eine erweiterte Neuauflage. Und ich glaube, Jens Fuge und Rai Schneider waren lange Jahre in einem Fanclub oder sind es auch immer noch. Die kennen sich also sehr lange und sehr gut. Und gerade für die historisch Interessierten, schaut mal in dieses Buch. Und da geht es natürlich nicht nur um Fußball, da geht es um alles. Da geht es um Punks, um jede mögliche Subkultur, die man sich in den 80er Jahren vorstellen kann. Finde ich alles sehr interessant. Also das wäre jetzt mein Medientipp. Etwas abgedreht, aber mal quasi etwas weggeführt auch von dem, was wir hier sonst immer empfehlen. Ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich denke, wir haben sehr viel Neues gelernt über Chemie 51, über die 51er Mannschaft, über das Ganze drumherum. Und war mir auf jeden Fall ein großes Vergnügen mit euch. Und vielleicht sieht man sich dann irgendwie bei irgendeiner anderen Gelegenheit mal wieder. Würde mich auf jeden Fall auch freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und dann ist wieder Jonas quasi der Moderator. also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Jonas.
Und danke, Basti.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.